Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Moin. Das wollen Sie mir jetzt mal noch vorstellen, das finde ich sehr lustig.
Naja, wir haben ja auch neue Hörer und die sollen ja schließlich auch wissen, wer die Quatschköppe sind, hier rumblubbern, ne?
Ja, okay, auf der Wahl. Ja, was die neuen Hörer angeht, dafür übrigens ein riesen Danke. Wir haben in der letzten Woche unheimlich viele Follower dazu bekommen. Yay, ihr mögt unser Gequatsche. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich euch bemitleiden soll oder Danke sagen soll. So ganz sicher bin ich mir noch nicht, aber ich sage jetzt einfach mal Danke. Das ist immer schön zu sehen, dass unser Gequatsche irgendwas bringt.
Ja, wir können es Ihnen danken, indem wir uns ein bisschen anstrengen. Obwohl, keine Versprechen. Ja.
Da hast du jetzt ein Fass geöffnet. Wir und uns anstrengen. Nee.
Man bemüht sich.
Genau. Komm, wir machen einen Podcast. Wir haben zwar keine Ahnung davon, holen uns ein paar Leute an Bord und dann schauen wir mal, wie das wird. Und jetzt sind wir bei Folge 285?
5 Jahre plus.
Boah, krass. Meine Güte, wie lange wir schon dabei sind.
Ja, wie die Zeit vergeht, nicht wahr?
Ach, wir sind eine Institution, jedenfalls von der Zeit her.
Wunderbar.
Okay, gut, genug des Höhenflugs. Fangen wir an mit unseren News. Wir haben ja mal wieder einiges auf dem Zettel. Kommen wir zum Thema Tourismus, denn da ist wieder einiges passiert. Wir hatten ja letzte Woche schon berichtet, dass zum Beispiel Kyoto sagt, liebe Touristen, ihr dürft nicht mehr in bestimmte Gassen im Gyon-Viertel gehen. Das wollen wir einfach nicht mehr. Und Kyoto will jetzt weiter gegen den Massentourismus vorgehen und sagt jetzt halt, wir wollen Expressbusse einführen, um eben die Touristen direkt vom Bahnhof zu den Touristenattraktionen zu bringen und somit die Belastung der Einwohner zu verringern. Denn Bus ist immer noch das günstigste Verkehrsmittel in Kyoto, auch logischerweise für Touristen. Das Problem ist halt, die Touristen verstopfen die Busse, was bei den Einwohnern nicht so gut ankommt, wo man auch sagen muss, man ist da ja allgemein ein bisschen empfindlich, was den Tourismus angeht, denn man wird ein bisschen überflutet. Und deswegen sagt man halt, nee, wir wollen jetzt Expressbusse einführen, damit jetzt endlich da mal ein bisschen Ruhe reinkommt. Es gibt allerdings ein klitzekleines Problem, denn es wurde schon im Vorfeld von den Einwohnern gefordert, hey Leute, mehr Busse bitte auf der Straße, weil so geht's einfach nicht mehr. Und da hatte man gesagt, würden wir ja gerne machen, wir haben nur ein Problem, wir haben einfach keine Fahrer. In Japan leidet ja bekanntlich unter einem Arbeitskräftemangel. Es ist jetzt auch schön, dass man die Expressbusse einführen möchte, wo man die Arbeitskräfte hernimmt, also sprich die Fahrer, das weiß man allerdings noch nicht.
Zauber-Zauber-Fidibus, ne?
Naja, die Befürchtung ist groß, dass dadurch jetzt ein paar normale Linien gestrichen werden, was dann ungefähr den Effekt wieder verpuffen lässt. Weil wenn man Linien streicht und dafür Expressbusse einführt, macht das die Sache nicht wirklich besser.
Ja, ich weiß, dass es notwendig ist, aber es fühlt sich auch so komisch an, wenn das so segregiert wird, ne? Jupp. Dann die Touristen fahren in Touristenbussen, die normalen Leute fahren in normalen Bussen, ne? Und wie kannst du dann die Touristen unterscheiden von den anderen? Du hoffst, dass die alle schön brav dorthin gehen, wie es ausgeschildert steht, aber dann, wenn sie dann irgendwann anfangen, dir eine Touristenmarke auf die Brust zu heften, ne, damit man dich erkennen kann, dann wird's ein bisschen hart.
Autsch! Das wäre hart. Also das, was unternommen werden muss, ist natürlich klar, weil, also ich möchte momentan zum Beispiel nicht in Kyoto wohnen, da würde ich ja wahnsinnig werden. Man ist ja im Prinzip selbst als Einwohner schon eine Attraktion. Und man muss auch leider ehrlich sein, viele Touristen benehmen sich nun mal leider wirklich daneben. Klar, es gibt auch die andere Seite, aber es ist nun mal so, viele Touristen benehmen sich daneben, weil sie einfach sich mit den Gepflogenheiten nun mal nicht beschäftigt haben. Ne, wir kennen das ja, man reist irgendwo hin und der Deutsche besteht auf seinem Wiener Schnitzel zum Beispiel und ich bin König, das ist ja auch so ein weit verbreitetes Ding. Ich weiß nicht, ob die Expressbusse was bringen werden, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da ist es eher zielführender, dass dieses Prinzip, wie heißt das, Ridesharing oder irgendwie so, ab April in der Region Kyoto erlaubt sein wird. Also sprich, es ist so ähnlich wie, ich rufe halt über meine Handy-App, also ein Uber oder so Krams, und das ist halt so in Japan nicht funktioniert. Die haben ein eigenes System, aber es dürfen bald Privatleute Taxifahrten unternehmen. Und Kyoto ist ab April dann soweit. Und das, glaube ich, bringt eher Entlastung und wird auch eher die Menschen was bringen, weil man kann sich dadurch ein bisschen was dazu verdienen.
Ich habe eine kleine dystopisch anmutende Idee. Ich meine, man kann ja auch die Expressbusse als Gelegenheit nutzen, um die ganze Zeit so ein Tonband da drin laufen zu lassen, dass sich immer wiederholt in Schleife, was man alles beachten muss und wie man sich zu verhalten hat. Und da kann man auch lauter kleine Schilderchen und Poster in den Bussen anbeten mit lauter Regeln und so und Bittstellungen und alles Mögliche.
Du kannst Touristen allerdings auch meinetwegen gleich vorführen und erstmal wie im Mittelalter hier, wie heißen die Dinger denn? Nicht Galgen, sondern
Pranger?
Ja, genau, so ein Pranger einführen. Das wäre ungefähr genau das Gleiche, weil wenn du einen bepinselten Bus hast, dann sieht er ja, okay, das sind dann also alles die Touristen, da müssen wir aufpassen. Ja. Abgesehen davon, es werden auch viele einfach ignorieren.
Ja, natürlich, natürlich. Das wird automatisch ignoriert. Der Versuch wird wahrscheinlich aufgehen, weil die meisten Leute wollen sich tatsächlich auch den Gepflogenheiten ein bisschen anpassen. Es ist halt nur bei der Riesenmasse von Leuten, ne, ist die kleine Minderheit immer noch viel zu viel.
Ja. Ja. Also sagen wir mal, die Stadt ist einfach zu klein für die Menge an Touristen.
Mhm. Das stimmt. Und man kann eine Stadt nicht einfach so mit dem Fingerschnipp halt größer machen, beziehungsweise mehr Platz schaffen.
Richtig.
Ja,
naja, also in Kyoto muss man sich noch einiges einfallen lassen, damit das definitiv besser wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, der Tourismus ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, das darf man ja nicht vergessen. Also sprich, die Leute profitieren ja durch, oder viele Leute profitieren ja durchaus von den ganzen Menschenmassen, sei es jetzt kleine Shopbetreiber und so weiter und so fort. Man muss halt aufpassen, dass man den normalen Bürger, der eben nichts davon hat, außer eben, dass er genervt ist, nicht verliert. Und das Problem ist halt da, aber man muss auch ehrlich sein, Japan oder speziell die japanische Regierung tut sehr viel, dass die Menschen halt nach Japan reisen. Japan ist ja auch kein uninteressantes Reiseland. Aber man hat das Problem eigentlich ganz gut ignoriert. Weil es ist jetzt klar, nach der Pandemie, schwupps, ist es wieder da. Aber es war ja davor auch schon da.
Ja, die Pandemie hat Aufschub gegeben, ne?
Ja, und Kyoto ist mal eben Bangkok gegangen, aber das ist ja alles wahnsinnig schlecht eigentlich, aber man hätte sich da eigentlich in Ruhe um Maßnahmen kümmern können, weil da wäre die Zeit dafür da gewesen.
Ja, aber da wäre auch niemand davon überzeugt gewesen, dass es jetzt Zeit ist, Maßnahmen zu ergreifen, weil halt der Druck nicht da ist. Es funktioniert nicht ohne Druck, ne? Wenn keine Touristen nicht da sind, die dich ersticken, dann hast du auch nicht irgendwie das Gefühl, dass du jetzt was tun musst.
Ja, aber 2019 wurde ja auch um die Wette darüber geklagt. Da war das Problem ja da. Also sprich, die Leute kannten es. Das ist ja kein neues Problem. Ne? Und jetzt ist das Problem halt landesweit da, weil einfach die Zahl der Touristen schnell steigt. Und jetzt hast du überall Probleme und jetzt auf einmal kommt die Regierung damit Maßnahmen, die
Ich meine, es ist ja nicht wirklich die Regierung, es ist meistens die lokalen Präfekturen und die Ortschaften selber. Ne?
Tatsächlich hat die Regierung ein Maßnahmenpaket jetzt auf den Weg geschickt, um halt Massentourismus zu bekämpfen. Man möchte halt den Tourismus eher so in ländliche Regionen ein bisschen verteilen, damit die auch ein bisschen was von dem Tourismus haben. Weil klar, wo konzentrieren sich die Touristen? Ne? Tokio, Kyoto und andere Großstadtregionen. Auf dem Land ist eher wenig, aber das Problem ist halt, man macht ja die ganze Zeit Werbung im Ausland, eben genau für diese Region. Ja, das ist doch logisch, dass die Touristen da hinfahren. Mhm. Also diese Verteilung wird schon sehr interessant werden. Ich bin mal gespannt, wie die das machen wollen.
Ja, keine Ahnung.
So, aber es gibt noch mehr Sachen zum Thema Tourismus. Zum Beispiel Niseko, das ist ein beliebtes Skigebiet in der Präfektur Hokkaido. Also auch wenn kein Schnee liegt, kann man das übrigens sehr empfehlen. Die haben jetzt eine Übernachtungssteuer für Touristen eingeführt und wollen damit pro Jahr 162 Millionen Yen, also ca. 1 Million Yen, zusammensammeln, um eben Maßnahmen gegen, Übertourismus und so weiter zu finanzieren.
Million Euro. Das hört sich nicht nach allzu viel an, für ein ganzes Jahr, um Tourismusmaßnahmen zu befördern.
Die Steuer beträgt auch bis zu 2000 Yen, also 21,41 pro Nacht. Das kommt halt immer auf den Übernachtungspreis drauf an. Ich sag mal so, viele Touristen gehen nicht tatsächlich in Hotels, sondern in Privatunterkünfte und die sind in der Regel auch nicht so teuer. Und es gibt auch nur wenige, die wirklich in sehr teuren Hotels übernachten. Insofern rechnet man das halt lieber klein. Das wird wahrscheinlich wohl ein bisschen mehr rauskommen, aber man geht halt lieber von weniger aus.
Es ist ja nicht verkehrt, realistisch zu bleiben, ne?
Jo, eben. Ursprünglich sollte übrigens eine Pauschalsteuer eingeführt werden. Man hat sich jetzt aber dazu entschieden, eine Übernachtungssteuer einzuführen, weil halt eben die Betreiber der Ski-Resorts gesagt haben, naja, das könnt ihr nicht machen, das wäre zu teuer, wenn wir hier jeden Touristen tatsächlich was abknüpfen und nicht nur die, die hier übernachten. Die Stadt ist übrigens extrem beliebt bei vermögenden Ausländern und bei Immobilienhaien. Das ist ja auch so ein Problem in der Ecke. Ja, es ist ja, ne, was beliebt ist, da hast du gleich Immobilienhaie, vor allen Dingen ausländische Immobilienhaie, kaufen sich dann dumm und dusselig. Gibt übrigens auch so ein kleines Problem mit, hey, ihr müsstet übrigens Steuern zahlen. Könntet ihr das mal machen? Macht ihr nicht? Verdammt.
Ja. Ich schätze mal, deswegen fallen hier auch die Steuern, in Anführungszeichen, etwas höher auf als bei vielen anderen Bereichen. Weil normalerweise, wenn wir sowas hören, wenn irgendeine Region oder eine Stadt was einführt, dann sind es irgendwie 3 Euro oder so pro Nacht. Oder
richtig, so, ne? Ganz genau. Und hier geht man deswegen halt ein bisschen höher, weil klar, ich meine, der Stadtkasse fehlt Geld. Wir haben das Thema mit den Immobilienkäufen oder ausländischen Immobilienkäufern in einem Artikel mal ein bisschen klabüstert. Das könnt ihr euch ja gerne mal durchlesen auf unserer Webseite. Jedenfalls hier wird es halt gemacht, wenn man halt sagt, ja, nee, also auch wir müssen was gegenüber Tourismus tun. Es ist einfach zu viel. Und vor allen Dingen auch Sicherheitsmaßnahmen müssen ja bezahlt werden und so weiter und so fort. Und das muss halt finanziert werden. Man merkt also eigentlich, dass immer mehr Regionen in Japan sagen, ja, wir melken halt ein bisschen die Touristen. Also ich nenne es jetzt mal so, ich finde es halt persönlich gerechtfertigt. Aber naja, man versucht halt eben noch Geld in die Stadtkasse zu bekommen, weil klar, logisch, die Gemeinden in Japan sind auch chronisch pleite.
Ja, ja, und jeder von den Gemeinden versucht es auf eine andere Art und Weise. Ne? Mhm. Hier zum Beispiel Nara will dein Kunstmuseum wieder geldpflichtig machen. Ne? Das wurde irgendwann Ende der 2000er kostenlosen Eintritt für Touristen eingeführt, ne? Damit die Touristen so ein kleines bisschen dahin gelockt werden könnten. Genau. Aber ja, das, anscheinend war das auch nicht unbedingt so gigantisch erfolgreich. Und also, ich glaube, der Gouverneur sagte irgendwas dazu, von wegen, dass das ändert wahrscheinlich nichts daran, dass die Touristen jetzt einfach da reinströmen. Das macht das Kunstmuseum nicht unbedingt attraktiver. Also, ja, ja. Warum?
Also, erstmal, es geht um ein paar mehr Museen als nur das Kunstmuseum. Das Kunstmuseum ist so das Hauptding eigentlich. Man wollte halt 2008 mehr Touristen anlocken, hat gesagt: Okay, komm. Ne, zeigst du deinen Reisepass, darfst du halt kostenlos rein. Es führt aber zu einem ganz großen Problem. Und zwar fühlen sich die Japaner davon doch ein bisschen diskriminiert. Weil, warum sollen wir denn Geld bezahlen und die dürfen umsonst rein? Das sehen wir ja irgendwie gar nicht ein. Und zu der einen Aussage des Gouverneurs kommt noch eine andere dazu, die ich sehr interessant fand. Er wusste davon gar nichts. Er wurde erst über Tweets auf X tatsächlich aufmerksam darüber.
Okay. Das ist aber eigentlich nicht unbedingt etwas, was ich der Öffentlichkeit so frei zugeben würde, dass du keine Ahnung hast, was vorgeht in deiner Präfektur, in deiner Stadt.
Ja, ein bisschen peinlich ist es schon, ne?
Ja, so ein ganz klein wenig. Aber gut, ich meine, das ist halt die Vorgängerregion gewesen. Also er sagte halt auch tatsächlich, er habe erst über die Kritik gemerkt, dass es da was gibt. So. Und jetzt wird es halt abgeschafft. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, 25.000 Menschen, die das Kunstmuseum besuchen in Nara, das ist der Stand vom Ende Februar für das Geschäftsjahr 2023, davon waren gerade mal 2.300 ausländische Touristen, also insofern, das macht den Abel wirklich nicht fett. Und dann lieber alle gleich behandeln.
Ja, ja. Ich meine, es wird dich wahrscheinlich auch nicht arm machen, ins Museum reinzutreten.
Nein, also ich bezweifle das jetzt auch mal ein bisschen, dass jemanden arm machen wird.
Aber ich
abgesehen davon, die meisten rennen ja eh nicht in ein Kunstmuseum rein.
Du, ich kann mich gar nicht erinnern. Ich war im Manga-Museum in Kyoto, aber ich weiß nicht mehr, ob das Eintritt gekostet habe. Ich dachte, das war auch frei.
Es war eine Zeit lang frei. Mittlerweile kostet es Eintritt.
Ah, mittlerweile kostet es. Mhm. Ne? Weil das ist wahrscheinlich auch natürlich von Ort zu Ort und zum Museum ein bisschen unterschiedlich.
Ja, natürlich. Ja. Noch ganz kurz eben zum Ghibli-Park. Der wurde jetzt nämlich vollständig geöffnet. Das heißt, alle 5 Bereiche sind jetzt geöffnet. Also für Fans von Ghibli-Filmen bestimmt ein Muss, schätze ich mal. Aber mit der vollständigen Eröffnung am 16. März wurden auch die Preise ordentlich angehoben. Denn genau genommen kostet der Eintritt oder ist der Eintritt jetzt auf dem Niveau der vom Disney-Resort in Tokio. Ja, und dazu kommt, man muss für Fahrattraktionen noch extra zahlen.
Ich meine, ja, sie können sich ein bisschen leisten, weil Ghibli auf jeden Fall attraktiv ist und die Leute wollen auf jeden Fall zumindest einmal da reingehen. Ne?
Mhm.
Aber es ist auch...
Es widerspricht halt dem, was zu Anfang gesagt worden ist. Ja. Es ist nämlich so, dass der Park ein Projekt der Präfekturverwaltung von Aichi ist tatsächlich, weil man halt eben unbedingt eine Attraktion haben wollte. Und damals sagte der Gouverneur, ja, das ist ein total toller Themenpark und so weiter. Und der ist günstiger als normale Themenparks. Das hat sich damit jetzt erfolgreich erledigt.
Ja, na gut. Ist halt auch eine Frage. Ich meine, zu dem Zeitpunkt hat man wahrscheinlich nicht die Inflation im Auge gehabt. Also ich denke, es wird seine Gründe haben, warum man das gemacht hat jetzt.
Dass man die so stark angehoben hat, naja, sagen wir mal, man will den Besucher halt melken, man hat gemerkt, das hat Erfolg. Natürlich muss man, also die niedrigen Preise konnte man jetzt nicht halten, das ist klar, aber diese Erhöhung ist schon wirklich immens und stößt auch auf ganz, ganz viel Kritik in Japan, weil Familien können sich das eigentlich nicht mehr leisten. Wir haben das mal ausgerechnet, für eine vierköpfige Familie, die an einem Wochenende hinfährt, da sind übrigens die Tickets auch noch teurer, das ist der ganz lustige Effekt, die auch noch essen möchten und vielleicht auch noch ein Karussell fahren wollen, da liegst du bei 205 Euro für einen Tag. Das ist schon wirklich viel. Und wenn du bedenkst, dass der Tokyo Disney Resort kostet der teuerste Tag 204 Euro, ja, da hast du dann doch ein bisschen mehr. Ich meine, das Disney Resort ist ein bisschen größer, ne?
Das ist eine gute Frage, woher das kommt. Sind einfach die Kosten so groß gewesen, um das alles hinzubekommen? Oder ist es möglicherweise Nippon Television? Weil das Studio Ghibli ist ja eine Tochtergesellschaft von Nippon Television letztes Jahr geworden. Ne?
Das ist tatsächlich eine gute Frage, aber da gab es keine Informationen zu.
Ja, das würde ich mir auch nicht denken, dass da irgendwie frei mit umgegangen wird mit diesen Infos.
Ja, es ist auf jeden Fall schon ouch teuer geworden. Aber gut, ich meine, der Park ist wirklich beliebt. Hm. Vor allen Dingen auch bei Touristen aus dem Ausland. Und man will halt Geld. Und es ist halt eine Einnahmequelle, also macht man's. So, kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Politik. Ja gut, machen wir es kurz. Die Umfragewerte des Premierministers kacheln weiter Richtung Boden. Das ist jetzt, glaube ich, nicht wirklich verwunderlich, weil man sagt halt immer noch, ja, also die Figur, die er da bei dem Spendengeldskandal macht, ist, ja, schlecht, vorsichtig ausgedrückt. Also sprich, er hat immer noch keine Lösung. Alles, was vorgeschlagen ist, ist alles halbgarer Schnickschnack. Und dementsprechend sind jetzt die Zustimmungswerte mittlerweile bei so 20,1% in der Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo News angekommen. Das ist nochmal ein Rückgang um 4,4% im Vergleich zum Februar. Und satte 91,4% der Befragten, wie gesagt, sind der Meinung, sorry, aber beim Spendengeldskandal, da läuft also wirklich einiges schief. Man muss aber auch sagen, und das ist tatsächlich das, was wieder zeigt, Politverdrossenheit wirklich extrem groß, denn tatsächlich kann eigentlich keine Oppositionspartei so wirklich von dem Skandal profitieren. Also sprich, die Stimmenzuwächse sind, Also gerade einmal die größte Oppositionspartei, das ist die Konstitutionelle Demokratische Partei Japans, hat es geschafft, von 9% auf 10,1% zu kommen und ist damit die einzige Partei über 10% und ansonsten,
Mann, also im Endeffekt, der Anstieg von der Oppositionspartei ist geringer als der Anstieg der Befragten, die keinerlei bestimmte Partei mehr unterstützen wollen.
Genau.
Ne? Ja, weil der ist auch wieder angestiegen, logischerweise.
Ja. So, und dann hat man ja, ne, wir reden ja von der LDP, man kämpft halt, wie gesagt, noch mit dem Spendengeldskandal so ein bisschen rum und schwupps hat man einen neuen Skandal. Also genau genommen sind es sogar zwei, weil ne, einer ist ja viel zu wenig für die Partei. Denn es kam letzte Woche ein Bericht raus, dass der Ortsverband in Wakayama im vergangenen November eine Veranstaltung für die Jugendabteilung der Partei organisiert hat, bei dem Tänzerinnen ziemlich freizügig aufgetreten sind.
Ah ja.
Ja.
Kam ein nicht bisschen so gut Spaß an. Muss sein.
Ja, aber bei einer Jugendabteilung, also das ist schon so eine Sache, wo man so, au. Also wir reden hier von Striptease, nicht? Nur um das mal klarzustellen.
Ja.
Das führte auch schon dazu, dass der Vorsitzende der Jugendabteilung und auch der stellvertretende Leiter gesagt haben, ja gut, okay, wir kündigen dann mal. Aber ist nicht so schön. Kommt nicht gut bei den Wählern an.
Ja.
Das ist schon eine sehr merkwürdige Story. Vor allem, ich fand es schön, die Begründung für, wie sie es so liebevoll genannt haben, Tänzerinnen. Mhm. Man meinte, man habe das aufgrund der Diversität gemacht. Man wollte, ja, ich weiß nicht, was man damit machen wollte, aber sie haben es damit begründet.
Man hat sich für Frauen entschieden, weil es diverser als Männer ist. Ja, ja, nee, ist klar.
Ja, wahrscheinlich war das so, ja. Das kann gut sein, ich weiß es nicht.
Es ist einfach so, man ist mitten in einem Skandal und Politiker haben nichts Besseres zu tun, als dann noch so einen Krams abzuziehen. Ich meine, ernsthaft, denken die dann wirklich gar nicht nach? Jeder mit ein bisschen Menschenverstand sollte doch wissen, dass das nicht so gut ankommt. Wobei, ich glaube, das läuft so nach dem Motto, was keiner weiß und fertig, aber naja.
Ja, außerdem ist das mal mega peinlich. Ich meine, wer schmeißt in eine Party und denkt sich, wow, ich lade mal so ein paar Stripperinnen ein, das kommt sicherlich gut an.
Ja, vor allem, wer schmeißt eine Party eines Jugendverbands und lädt Stripperinnen ein? Eines, also, ja.
Ja, es ist wieder mal.
Sorry.
Nee, es ist ein Zeichen von Arroganz und Dekadenz, ne?
Ja.
Ein Zeichen, dass wir können es uns leisten. Und das kommt halt besonders schlecht bei der japanischen Bevölkerung an, ne?
Das ist
die Vorstellung, dass die da oben es sich leisten können, dass sie das nach außen tragen, da sind die auf jeden Fall sehr unzufrieden mit.
Ja. Ist auch irgendwo nachvollziehbar. Aber wie gesagt, damit noch nicht genug, denn diese Enthüllung kam 3 Tage, nachdem eine Politikerin, die auch Mitglied des Oberhauses von Iwate ist, zugegeben hat, dass sie mit einem kanadischen Saxophonisten eine Affäre hatte.
Also Affäre ist im Sinne von wegen, dieser Musiker ist verheiratet oder sie ist verheiratet. Beide sind verheiratet. Ah, wunderbar. Dann ist er zumindest ausgeglichen.
Mhm. Wenigstens etwas. Also wohlgemerkt, es ist so, die Megumi Hirose, heißt die Dame, das ist nicht die erste Affäre, die sie hat. Das kommt bei ihr öfters vor, aber deswegen geht es halt auch so rund, weil, Mann, warum? Ja.
Es ist fast schon ein bisschen schade, weil es ist fast schon so eine Boulevardmeldung von wegen Politikerin hat Atmosphäre, Skandal.
Ja, bei ihr ist allerdings vor allen Dingen auch ein Fall, den man halt nicht vergessen darf. Sie war nämlich im Juli letzten Jahres schon in der Kritik. Da hat sie und andere Mitglieder der Frauenabteilung der LDP Fotos von sich selbst bei einer Sightseeing-Tour und Essen während einer offiziellen Tour durch Frankreich in den sozialen Medien geteilt, was nicht so gut ankam, weil ja, dafür gibt ihr unsere Steuergelder aus. Na, schönen Dank auch.
Ja, ich meine, wenn es privat wäre, wäre das weniger ein Problem. Aber,
ja, aber in einer Zeit, wo die Menschen halt wirklich zu kämpfen haben, weil die Preise ständig steigen und da siehst du von Politikern solche Bilder, da denkt man sich dann auch, Leute, ihr habt sie ja wohl nicht mal alle. Aber und echt, jetzt halt noch die Affäre obendrauf, das ist dann auch irgendwann so ein Punkt, wo man halt sagt, nee, Leute, jetzt reicht's langsam. Und das ist auch verständlich, weil die LDP, wie gesagt, Spendengeldskandal. Dann kam ja noch der Eklat, dass Kishida gesagt hat, liebe Bevölkerung, bitte macht eure Steuererklärung, was dann ja so im Prinzip nochmal so ein Schlag in die Stute war, weil, ja, nee, klar, ihr gebt bei euren Erklärungen ständig falsche Summen an, aber wir sollen sie natürlich ehrlich machen und abgeben. Logisch. Und dann kommt halt das noch oben drauf, dass dann da eine Party veranstaltet wird mit Tänzerinnen. Plus, hey, da haben wir eine, die hat Steuergelder vertüdelt, da ist nichts passiert, jetzt hat sie die Affäre. Wo sind wir denn hier? Also wäre das jetzt in der deutschen Politik der Fall, da würde ich mich auch ziemlich verarscht fühlen.
Sag das nicht. Ich weiß es jetzt nicht, ich passe nicht wirklich auf die deutsche Politik auf, aber ich glaube, das sind auch alles nur Menschen. Und
ja. Ja, ich meine, unsere Politik ist jetzt, weiß Gott, nicht die beste, aber ich glaube, Affäre hatten wir jetzt in der letzten Zeit nicht, wenn ich mich nicht irre.
Nicht, dass ich mitbekommen hätte.
Ja, gut, ist wahrscheinlich auch besser so. Ich glaube, das will man jetzt momentan auch nicht mitbekommen. Naja.
Ja.
So, weil wir gerade bei Steuererklärung sind, ich weiß nicht, macht ihr eure Steuererklärung? Ja, ihr müsst, ihr seid selbstständig, ne?
Ja, es ist natürlich keine volle große Steuererklärung. Ich bin ein kleiner Fisch, aber ja, ich muss es selber machen.
Ja, also meine Steuererklärung ist mittlerweile auch sehr witzig. Man lernt wahnsinnig viel, vor allen Dingen lernt man eine neue Sprache. Man muss mal ehrlich sein, das Behörden- oder Amtsdeutsch hier ist schon, da selbst als Urdeutscher steht man da und muss erstmal so, hä, was zum Teufel meint ihr da denn jetzt eigentlich? Moment, ich muss noch kurz eine Erklärung suchen. Also Steuererklärung wirklich, das ist schon ouch. So, jetzt überlegt mal, ihr seid in einem anderen Land, ihr sprecht vielleicht die Sprache und sollt da eine Steuererklärung machen. In einem Behörden, also in der Behördensprache logischerweise, weil mhm. man diese Formulare nämlich nicht in anderer Sprache bekommt.
Ja.
Ja, das ist nicht einfach. Und das führt auch tatsächlich dazu, dass einige Menschen ihre Steuererklärung einfach nicht abgeben, weil sie nämlich keine Ahnung haben, was sie da machen sollen. Man könnte jetzt sagen, okay, hol den Steuerberater, aber den muss man sich auch erstmal leisten können. So, in Japan ist es nämlich so, dass jeder, der dort arbeitet, seine Einkommensteuererklärung machen muss. Die ist war im diesem Jahr am 15. März fällig, ne? Also auch irgendwo verständlich, dass man sie halt machen muss, weil klar, der Staat möchte natürlich Steuern haben. Aber die Sprachbarriere ist so immens groß, dass immer mehr Menschen davon abgehalten werden, eben die Steuererklärung zu machen. Und das ist tatsächlich ein Problem. Das ist auch tatsächlich ein bekanntes Problem, denn man muss mal ehrlich sein, also laut des Justizministeriums leben momentan 3,22 Millionen Ausländer in Japan. Das ist also locker ein Rekord. Dementsprechend steigen wohlgemerkt auch die Steuerhinterziehung an. Also Japan hat letztes Jahr einen Rekordwert gehabt. Das liegt jetzt nicht nur an den Ausländern. Das halten wir ganz kurz fest. Es gibt auch noch andere lustige Methoden, Steuern zu vermeiden. Aber das Problem ist, dass man schon erkannt hat, okay, ein bisschen blöd, weil die Leute verstehen halt die Steuererklärung nicht. Und deswegen hat man mehrsprachige Broschüren herausgegeben. Aber man denkt halt nicht dran, naja, vielleicht machen wir die Formulare mal auf Englisch, so als Spaß aller Freude. So, man könnte wie gesagt sagen, okay, man kann sich, wie gesagt, einen Steuerberater ja nehmen, aber ist halt teuer. Sehr teuer übrigens.
So, einerseits kann ich das verstehen, weil auch in Deutschland heißt es immer, Amtssprache ist Deutsch. Ja, also es gibt auch Gründe und es gibt Argumente dafür, das so zu behalten. Aber das heißt nicht, dass man keine Hilfestellung leisten darf. Also man sollte sogar Hilfestellung leisten.
Yep.
Es wäre kein Problem, die Formulare auch englischsprachig zur Verfügung zu stellen. Du musst sie halt dann die japanischen Originale ausfüllen. Ne? Aber das sollte machbar sein, dass du dann ein Hilfblatt hast, das dir dann hilft zu verstehen, ja, was da steht, in welcher Zeit.
Ja? Also wie gesagt, die japanische Sprache zu lernen, das ist jetzt, weiß Gott, nicht die Riesenhürde. Klar, ist ein bisschen schwierig,
doch,
aber kriegt
man... Das ist schon eine Hürde.
Ja, ich sage, Moment, im Vergleich... Japanisch zu schreiben lernen, das ist verdammt schwer.
Ach, das
also
dagegen
ist die Sprache wirklich einfach zu lernen. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, ich benutze halt weiter meine Schriftart und Weise, klar, kann man machen. Das Problem ist bloß, dass der optische Zeichenleser, der handgeschriebene Texte automatisch digitalisiert, überhaupt nicht mit Fremdsprachen klarkommt. Hat man also eine doppelte Hürde. Man muss Japanisch schreiben können. Und das ist halt bei vielen Ausländern einfach nicht der Fall, was ich auch verstehen kann, weil es ist wirklich nicht einfach.
Hier, lustige Nebengeschichte, Trivialwissen. Der japanische JLPT, der Test, der weltweit gemacht wird, um deine Japanischkenntnisse zu bewerten, ne? In dem wird nicht geprüft, ob du schreiben kannst.
Verständlich.
Das wird nicht geprüft. Es wird auch nicht geprüft, ob du sprechen kannst. Also wenn einer JLPT von der höchsten Qualität hat und sagt, guck mal hier, ich bin Stufe 1, mein Japanisch ist so gut wie jemand, der in der japanischen Universität sitzt. Ne? Und ich kann ohne Probleme Uni-Unterricht mitmachen. Ne? Ja, das sei, dass du trotzdem nicht deine Steuererklärung abgeben kannst, weil du kein einziges Wort Japanisch schreiben kannst.
Mann,
ja.
Jetzt hast du aber ganz viele VTuber, Japan-VTuber vor den Platz gehauen.
Naja, ich will nur sagen,
nein, ich weiß, es ist so.
Man muss es beachten, ne? Weil naja, selbst mit der höchsten Auszeichnung, die man erringen kann, um zu beweisen, dass man Japanisch kann, ist das nicht gegeben.
Ne? Eben. Sondern dazu kommt auch, man darf ja nicht vergessen, es sind ja nicht nur Leute, die halt sagen, hey, ich will unbedingt in Japan leben und so weiter. Man geht ja immer davon aus, es sind die Leute, die halt nur nach Japan kommen, da leben wollen. Nee, das sind tatsächlich auch sehr viele Leute, die halt von ihrer Firma nach Japan geschickt werden und die dann dort halt arbeiten. Und es gibt auch sehr viele, ist übrigens tatsächlich auch weit verbreitet unter den Japan-V-Bloggern, die arbeiten halt eben selbstständig in Japan. Das kann man ja auch machen, warum auch nicht? Japan fördert das ja auch. Das ist ja auch alles legitim.
Ja.
Aber ab da ist dann klar, okay, ich stehe ganz alleine da und dann muss ich eben, wie gesagt, die Steuererklärung machen. Hat man jetzt zum Beispiel so Zeiten wie in der Pandemie, dann steht man ziemlich doof da, weil diese Angebote richten sich meistens an Touristen. Und wenn keine Touristen da sind, hat man keine Einnahmen. Wie soll man also einen Steuerberater bezahlen? Und wie gesagt, die sind nicht günstig. Also ein Steuerberater verlangt schon ordentlich was. Mhm. Ist ja auch klar, er muss sich da durch den Dschungel durchtapüstern. Und ich denke, es ist auch kein Problem, Formulare in anderer Sprache anzubieten. Das ist jetzt, weiß Gott, nicht etwas, wo man sagen muss, okay, das ist jetzt wirklich so schlimm oder so. Also wir hatten die Diskussion auf Facebook dazu dann, ja, nee, das ist richtig, dass das so gemacht wird und so weiter und so fort. Ach, Leute, Wenn man Steuern haben will, dann soll man halt auch die Wege dazu eröffnen und fertig. Ich meine, es kommt dabei ja auch was raus für den Staat, ne?
Ja, ja, der Aufwand wäre definitiv nicht so gering wie das, was du davon rausbekommen würdest. Ne?
Nicht so hoch.
Anders so hoch, genau.
Das ist eben der Punkt. Also ich finde, da stellt man sich gerade mal wieder so ein bisschen an. Man argumentiert halt, okay, wir haben Budgeteinschränkungen, deswegen können wir es nicht übersetzen, aber jetzt mal ernsthaft. Wenn man es schafft, Handbücher rauszugeben, dann sollte man auch die Dokumente übersetzen können.
Ja, aber ganz ehrlich, soll ich es für euch übersetzen? Kommt zu mir.
Kannst ich ja mal anfragen. Hallo Steuerbehörde, darf ich für euch die Formulare übersetzen? Ich nehme dafür auch nur ein Mochi.
Jo.
Ja, das ist halt so eine Sache. Also auf der einen Seite will man, wie gesagt, mehr Ausländer im Land haben, aber macht es ihnen auf der anderen Seite auch verdammt schwer. Und da, also das hier ist wieder so ein Punkt, wo man dran arbeiten sollte.
Auf jeden Fall.
Ja, aber man denkt immer erst nicht dran, wenn man selbst ja nicht davon betroffen ist, ne?
Jo, wie immer eigentlich.
Jupp.
Ach ja. So, weil wir gerade bei Ausländern sind. Shinjuku hat in Japan die größte Konzentration an ausländischen Einwohnern. So viel zum Thema kleiner Fact am Rande, jetzt seid ihr wieder ein bisschen schlauer. Hey. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Menschen oder immer mehr Menschen in dem Tokioer Stadtteil tatsächlich ihre ausländischen Nachbarn positiv sehen. Besonders junge Leute, bei den Älteren ist es eher so, naja, ne, kennt man ja. Aber gerade bei den jüngeren Leuten, die sagen halt, oh, es ist doch eigentlich toll, ausländische Nachbarn zu haben. Ich habe keine Probleme mit denen. Und vor allen Dingen sagen auch viele, hey, so komme ich mit anderen Kulturen in Berührung. Das ist eine Bereicherung für mich.
Das macht irgendwie sehr viel Sinn. Shinjuku hat schon seit Ewigkeiten das Image, von wegen, dass es ein sehr junger Stadtteil ist. Ne? Hip und angesagt. Und ja, deswegen wahrscheinlich auch progressiv in vielen Bereichen. Ne?
Jo. Also derzeit leben in Shinjuku 43.000 ausländische Einwohner, das entspricht 12,6% der Gesamtbevölkerung des Bezirks und das ist tatsächlich, wie gesagt, die höchste Konzentration. Man macht sich natürlich auch Sorgen und zwar über die unsachgemäße Müllentsorgung und auch die Lautstärke.
Ja.
wir reden jetzt hier nicht von alten weißen Boomer-Männern, wir reden von Japanern.
Ja, klar. Shinjuku ist auch bekannt dafür, dass es so ein richtig wildes Pflaster ist. Ne?
Ja.
Da findest du alles, da ist voll, da ist viel zu sehen. Viel Straßenkultur, viel Jugendkultur, viel alles.
Mhm.
Und klar, ich kann mir auch vorstellen, dass es da vom Platzmangel nicht gerade wenig Probleme gibt. Und wenn halt dann der Müll nicht abgeholt wird, wo...
ne? Ja, es sind halt die Sorgen. Ne? Ich meine, man muss auch sagen, es ist nicht... oder man kann durchaus Probleme mit der japanischen Abfallbeseitigung haben oder mit der Sortierung des Mülls und so weiter.
Ja.
Ist durchaus nachvollziehbar. Ich meine, haben wir jetzt einen Ausländer hier in Deutschland? Also unser System ist auch nicht gerade das Einfachste der Welt.
Nee.
Und das sind so typische Sorgen, die man halt hat. Ja, Ausländer und die Müllentsorgung. Und die sind halt laut und benehmen sich halt nicht und so weiter. Das sind so die üblichen Sorgen, die man hat. Aber es ist trotzdem halt schön, dass es eben die Zahl steigt. Tatsächlich ist es so, dass nämlich nur noch 10,8% ausländische Nachbarn in dem Stadtteil ablehnen und damit ist die Zahl ordentlich geschrumpft.
Ja, wenn man sich dran gewöhnt, dann wird das anders. Ne? Viele von diesen ganzen Sachen ist einfach eine Gewöhnungssache. Ne? Viele Japaner sind xenophob, weil sie keine Ausländer kennen, keinen Kontakt damit haben, es nicht ein Teil ihres Alltags ist. Und wenn das so wird, dann wird das besser.
Ja, definitiv. Es ist schön, muss sich halt auch noch in ländlichen Gebieten vor allen Dingen ausbreiten. Weil da kommt man sehr selten mit Ausländern in Berührung. Und da ist es tatsächlich eher weit verbreitet, dass man doch eher ablehnend gegenübersteht. Wohlgemerkt nicht Touristen, weil die verschwinden ja wieder, aber ausländische Nachbarn, da ist man ein bisschen skeptischer.
Ja, ja.
Ach ja. So, in Japan sind ja die Shunto zugange, also sprich die Frühjahrslohnverhandlungen. Und da sind jetzt gerade die Verhandlungen zwischen den großen Unternehmen und den Gewerkschaften vorbei. Und da ist tatsächlich ein kleines Wunder passiert. Denn die großen Unternehmen haben Gehaltserhöhungen von bis zu 12% angeboten. Und das ist ein ordentlicher Sprung.
Das ist
also genau genommen ist das ein absoluter Rekord.
Ja, selbstverständlich gesagt, es wird am Ende wahrscheinlich keine 12% rauskommen. Das ist das Idealmaximum. Aber trotzdem.
Wohlgemerkt, das kommt das Unternehmen natürlich darauf an. Also es gibt Unternehmen, die sind tatsächlich sogar über den Forderungen ihrer Gewerkschaft. Es gibt Unternehmen, die bleiben auch ein bisschen drunter, aber im Schnitt liegen sie so bei 8%. Das Besondere hierbei ist, dass das nicht nur die Automobilhersteller sind, die immer sehr schnell dabei sind, was Lohnerhöhung angeht, sondern es sind auch Restaurants, Dienstleistungsbetriebe und große Einzelhändler, die halt gesagt haben, na okay, wir erhöhen dieses Jahr. Das ist aus zweierlei Gründen wichtig. Zum einen geht es darum, die Wirtschaft anzukurbeln, also sprich mehr Kaufkraft kurbelt die Wirtschaft an, weil Japan ist ja im letzten Quartal gerade so an der Rezession vorbeigeschlittert, was denn das Wort ist. Also man musste nochmal extra nachrechnen, um dann zu gucken, ups, sind wir ja doch nicht reingerutscht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Lohnerhöhungen auch dazu führen könnten, dass die Bank of Japan ihre Zinspolitik ändert und tatsächlich anzieht, worauf ja wirklich gewartet wird.
Jetzt, ja, ich werde sofort immer, wie heißt es nochmal, ich werde nachdenklich und ich werde, ich zweifle. Ich zweifle immer, wenn ich sowas höre, ne, dass auf einmal kommt was Gutes, da muss doch irgendwas hinten dran sein. Ne? Ich weiß nicht, was es ist, ob die Experten der großen Firmen das ausgerechnet und gesagt haben, besser jetzt Lohnerhöhung, weil das ist, dann können wir es jetzt hinter uns bringen und dann funktioniert auch wieder der ganze Laden. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass der Druck von der Regierung, die andauernd nach Lohnerhöhungen gefordert haben, dass der große Ausreißer ist, der das hier beflügelt hat.
Nein, definitiv nicht, sondern man hat sich selber das schon ausgerechnet, was auch verständlich ist, weil klar, wenn der Inlandskonsum schwächelt und der schwächelt nun mal, dann ist das nicht gut für die Wirtschaft. Tatsächlich der Haken an der ganzen Sache, wir reden hier momentan nur von den großen Betrieben. Aber die größten Arbeitgeber sind kleine und mittelständische Betriebe. Und da sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Zwar haben einige gesagt, ja, okay, wir werden erhöhen, aber viele können sich das einfach gar nicht erlauben. Wohlgemerkt, da gehen die Verhandlungen noch bis Ende des Monats weiter und da sieht das alles andere als gut aus. Besonders in der Logistikbranche wird es wahrscheinlich keine Lohnerhöhung geben. Das können sich nämlich diese Unternehmen gar nicht leisten. Dafür hat die japanische Regierung mit ihrem Deregulierungswahn nämlich gut gesorgt.
Oh Mann, ey.
Also ganz kurz zur Deregulierung. Man hat damals, wann war das? Moment. In den 1990er Jahren gesagt, okay, wir müssen die gesamte Logistikbranche vereinfachen. Also die Verträge vereinfachen, die Abläufe vereinfachen und so weiter und hat halt ordentlich dereguliert. Was man natürlich allerdings auch gemacht hat, ist, dass kleine Logistikunternehmen, und das ist der größte Teil der Logistikunternehmen, auf einmal eine schwache Verhandlungsposition ihren Kunden gegenüber haben. Also hat man jetzt natürlich das Problem, die Kosten steigen, aber sie können die Kosten nicht weitergeben, sie versuchen zwar, aber viele Unternehmen sagen halt, nee, machen wir nicht, wir suchen uns einfach einen neuen. Wir haben ja genug Auswahl. Buff. So, und man hat halt einfach keine Druckmittel. Tja, das ist doof. Und das führt dazu, dass man in einer Branche, die sowieso schlecht bezahlt ist, die super schlechte Arbeitszeiten hat, ja maximal den Mindestlohn zahlen kann. Und genau das passiert nämlich auch tatsächlich. Dazu kommt auch noch, dass ja demnächst im April nämlich die Regelung greift, dass die Überstunden eingeschränkt werden. Das sogenannte 2024-Problem. Und das wird wohl dazu führen, dass sehr viele Fahrer sagen, nee, also jetzt reicht's, jetzt verdienen wir einfach viel zu wenig, dafür können wir uns den Lebensunterhalt nicht mehr bezahlen und tschüss. Dazu gibt es auch Schätzungen, und zwar laut einer Schätzung der Regierung wird im Haushaltsjahr 2024, das beginnt ja im April, 14,3% der Transportkapazität in Japan dadurch wegbrechen. Bis zum Haushaltsjahr 2030 könnten es sogar 43,1% sein, und laut des Nomura Research Instituts werden bis 2025 28% der geplanten Lieferungen nicht mehr transportiert werden können und bis 2030 soll die Zahl auf 38% ansteigen, was einen wirtschaftlichen Verlust von mehr als 10 Millionen Billionen Yen, also 47 Milliarden Euro bedeutet. So, sorry, viele Zahlen, ich weiß.
Ja, es bedeutet im Endeffekt der Zusammenbruch der Logistikbranche.
Na, das nicht ganz, aber es bedeutet, es ist ein riesengroßes Problem. Weil klar, ich meine, bessere Arbeitszeiten sind ja schön und gut. Ne? Aber zu sagen, ja, nee, wir kürzen euch die Überstunden, ihr dürft nur noch 920 Überstunden im Jahr machen, das tut wirklich weh.
Ja.
Weil mit den Überstunden finanziert man halt sein Leben. Und da merkt man halt wieder, hey Regierung, ein bisschen nachdenken könnte Wunder helfen, weil jeder sagt euch, blöde Idee. macht das anders, stärkt die Verhandlungsposition, damit sie die Preise anheben können. Das macht man aber wiederum nicht. Man geht zwar zaghaft los und hat so ein Maßnahmenpaket beschlossen, dass zum Beispiel die Wartezeiten bis zur Entladung jetzt auch mal entlohnt werden sollen. Vorher wurden sie es nicht und die Wartezeiten können verdammt lang sein. Und man sagt auch, okay, dass die Preise können hier und da ein bisschen angehoben werden, aber das sind so ganz zaghafte Schrittchen, die das nicht ausgleichen. Ja, und dann ist doch logisch, dass die Arbeitnehmer sagen, ja, nee, tschüss.
Ja, ich meine...
Besonders, eine Sache noch, wir reden hier von Logistikunternehmen, man darf aber nicht vergessen, dass viele Fahrer auf eigener Kappe fahren.
Ja, auch selbstständig, in gewisser Weise, ja. No, das Problem ist, dass es eigentlich überall die Verhandlungsposition gestärkt werden will, aber das liebste Kind der Regierung und der Politik sind halt die großen Firmen. Ne?
Genau.
Und die anderen Kinder, die mögen sie halt nicht so toll. Und auch bei den ganzen mittleren und kleineren Firmen, ne, wo die meisten Leute angestellt sind in Japan, die haben das Problem, dass viele ihrer Zulieferer, ne, ihre Preise erhöht haben, aber sie keine Möglichkeit haben, mit denen zu verhandeln. Und logischerweise sind die Zulieferer die größeren Firmen. Ne? Mhm. Und die werden auf jeden Fall nicht irgendwie ihre Profitspanne einschränken. Und ja, klar, das sorgt halt dafür, dass die meisten Angestellten in Japan keine großen Lohnerhöhungen bekommen können, weil das geht halt einfach nicht.
Nee, man kann es nicht abfedern. Man kann zum Beispiel nicht einfach den Verkaufspreis halt anheben. Also jetzt ein kleiner Lebensmittelhersteller zum Beispiel, der kann die Preise nicht mal eben kurz ordentlich anheben für die Endkunden, weil die Endkunden dann sagen, dann kaufen wir es halt nicht mehr, weil in Japan sind Preiserhöhungen immer noch nicht gern gesehen. Das war jetzt während der Pandemie tatsächlich eine andere Sache, da hat man das schon verstanden. Mittlerweile ist man wieder davon abgerückt. Ist also sehr gefährlich, den Preis anzuheben. Und eben ja, das Problem, man ist dann Zulieferer für ein großes Unternehmen und das große Unternehmen diktiert den Preis.
Ja, also von beiden Seiten.
Das läuft irgendwie ein bisschen verkehrt, aber naja, gut.
Das ist wie, als wäre es in der Zange drin und von beiden Seiten Wäsche zerdrückt.
Das ist eben das Ding. Also die Preisfrage ist halt wirklich, ziehen kleine Unternehmen mit? Also man geht von einer gewissen Lohnerhöhung aus, aber sie wird nicht so stark wie bei den großen Unternehmen werden. Das wird zum einen den Kampf um Arbeitskräfte nochmal kräftig oder wirklich drastisch erhöhen, denn wo gehe ich hin als Arbeitnehmer? Natürlich da, wo ich mehr Geld bekomme, ist ja irgendwo logisch, man will ja auch von irgendwas leben. Und man rechnet halt auch mittlerweile damit, dass viele kleine Unternehmen jetzt dann halt auch aufgeben werden. Was sehr schade wäre, weil das betrifft nicht nur Unternehmen, wie wir uns sie jetzt gerade vorstellen, sondern das betrifft zum Beispiel auch traditionelle Handwerksbetriebe.
Ja, das könnte eine Menge Kultur zerstören. Plus
das
natürlich
ist das Problem.
Es tut wieder die Schere aufklaffen. Na, dann die größeren Firmen, da wo irgendwas wegfällt, da können wir unseren Markt erweitern. Und dann werden sie immer fetter, die größeren.
Mhm.
Ja.
Ja, aber man richtet sich halt danach, wo die meisten Steuern herkommen. Jedenfalls in der Politik. So, auf der anderen Seite gibt es noch die sogenannten unregelmäßigen Beschäftigten. Also in Japan gibt es einmal die regelmäßigen. Die haben einen festen Vertrag und so weiter und so fort. Und dann gibt es die unregelmäßigen. Da sieht das Ganze ein bisschen anders aus, vertraglich geregelt. Und da ist es jetzt so, es gibt eine Gewerkschaft, die eben die unregelmäßig beschäftigten Arbeitnehmer in Japan vertritt. Und die hat nun erklärt, jetzt ist Schluss. Einige ihrer Mitglieder werden bis Ende des Monats streiken. Und zwar für höhere Löhne. Denn die Lohnverhandlungen sind schön und gut, gelten allerdings nur für die regelmäßigen Arbeitnehmer. Nicht für die unregelmäßig Angestellten. Das ist auch noch so ein Problem, denn es gibt unglaublich viele unregelmäßig angestellte Arbeitnehmer. Mann, das ist doof, ich will die ganze Zeit Teilzeitarbeitskräfte sagen, aber es sind ja keine Teilzeitarbeitskräfte.
Nein, eher so wie Saisonarbeiter oder dergleichen.
Ja, so ähnlich. Also ja, kann man so sagen. So, und dementsprechend gibt es jetzt einen Streik.
Ein Streik. Ein komisches Wort.
Im Kontext mit Japan, ja, das hört man nicht besonders oft.
Aktuell hört man es sehr oft, da gibt es ja immer so dieses, die Bahn streikt, man sollte das so wie in Japan machen, wo dann einfach nur keine Tickets kontrolliert worden sind, oder die Bahn, die Busleute, die Leute ohne Ticketverkauf einsteigen lassen haben. Wenn ich dieses Argument höre, könnte ich Schreikrampf kriegen.
Ja, fürchterlich.
Ja. Nein, also es ist halt so, es gibt schon seit Jahren Klagen, dass eben die unregelmäßigen Arbeitskräfte echt nicht gut behandelt werden. Also zum Beispiel kann man das vergleichen hier mit Lehrern in Deutschland. Die werden ja grundsätzlich immer zu Sommerferien gekündigt, um Geld zu sparen. Also nicht alle Schulen machen das oder alle Bundesländer machen das, aber viele machen das halt, um halt wirklich Geld zu sparen. Und dann muss man halt später wieder hin und einen neuen Vertrag unterschreibt für ein Jahr. Und in der Zwischenzeit muss man eben Bürgergeld beantragen. So, es ist immer der gleiche Ablauf, zeigt natürlich, wie wunderbar wertgeschätzt Lehrer hier sind. Und so ungefähr ist das in Japan halt auch. Und das gibt es auch in der Verwaltung, das gibt es eigentlich überall. So, und das ist natürlich ein ziemlich blöd, wenn jetzt dann in dem Moment jemand in einem Betrieb arbeitet, der vielleicht von einer Rezession betroffen ist, weil dann wird er einfach nicht wieder eingestellt. Und das macht das ganze Leben natürlich echt unglaublich schwierig. Und dazu kommt, sie werden einfach schlecht bezahlt, kriegen keine Lohnerhöhungen und. So, und das muss sich halt ändern.
Die Chancen dafür sind aber leider sehr gering, dass da sich was ändert.
Ja, leider.
Ich finde es sowieso schon positiv, dass sich da Gewerkschaften gebildet haben, ne, und die, dass die Leute vertritt und tatsächlich irgendwie in einer Position sind, Förderungen zu bringen, auch wenn sie nicht irgendwie Druckmittel haben, die gigantisch sind. Es ist zumindest mal gut zu sehen, dass sich was organisiert. Ne?
Naja, es muss einfach definitiv sein. Also 2023 sind ja die Verhandlungen gescheitert. Es muss einfach was passieren. Und es gibt halt auch große Unternehmen, die halt auf diese Arbeiter angewiesen sind, wie zum Beispiel Sushiro, das ist eine große Sushi-Kette. Weil die verdienen mit den Leuten im Prinzip ihr Geld, aber die Leute werden halt schlecht behandelt und das kann einfach nicht sein.
Es ist halt überall gleich. Leider.
Ja, leider. Also ein bisschen mehr Wertschätzung für die Arbeitnehmer wäre vielleicht auch mal eine ganz gute Idee.
Ach, wo kommen wir denn da hin, Micha? Nachher wollen die auch noch fair bezahlt werden.
Ja, ich weiß, ich denke zu ideologisch, mir schon klar. Ich kleiner, grüner, versiffter, linker Spinner, ich weiß. Liebe Leute, ich nehme es euch gleich ab, das braucht ihr mir jetzt nicht wieder sagen. So, nochmal ganz kurz was zum Arbeitsumfeld und jetzt kommt etwas, das wird euch jetzt alle wahnsinnig überraschen, denn Japan bietet kein gutes Arbeitsumfeld für Frauen. Wer hätte das gedacht?
Nee, oder? Wahnsinn. Ja.
Dazu kam nämlich das Wirtschaftsmagazin The Economist in seiner jährlichen Bewertung über die Schwierigkeiten im Arbeitsumfeld. Und da ist Japan auf Platz 3 von hinten.
Okay, wie viele Plätze gibt's? Weißt du das?
29, wenn ich mich gerade nicht irre.
Okay.
Also Japan belegt Platz 27. Ich meine, Großbritannien ist auf Platz 19, die USA auf Platz 21, Deutschland übrigens auf Platz 21. Na, wer hätte das erwartet? Bei uns läuft es ein bisschen besser, aber trotzdem noch beschissen. Es ist ein Schlag eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es ist aber auch ein Muster, ne? Die großen, erfolgreichen, modernen, kapitalistischen Staaten sind alle ganz unten.
Ja. Nein. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich die Türkei unbedingt als erfolgreich bezeichnen würde. Türkei steht nämlich tatsächlich auf dem vorletzten Platz und Südkorea auf dem letzten.
Jo.
Ja, das hat mich jetzt auch überhaupt nicht überrascht. Also so, Südkorea jetzt, ist...
Ja, darüber reden wir mal lieber nicht. Ne? Also Südkorea, nein, darüber reden wir nicht. Jetzt mal ganz kurz Platz 1. Da haben wir nämlich Island, dann kommt Schweden und dann kommt Norwegen. Wer hätte das erwartet?
Das ist auch irgendwie eine alte Leier, ne?
Mhm. Oh, und direkt vor Japan liegt übrigens die Schweiz.
Oh, interessant.
Tja, läuft nicht so gut. Man sollte vielleicht daran mal arbeiten, Frauen man sollte vielleicht wirklich daran arbeiten, Frauen in der Arbeitswelt mal ein bisschen besser zu behandeln.
Vielleicht generell in der Gesellschaft, weil ich meine, der Arbeitswelt, wenn du da gut behandelt wirst, aber die restliche Gesellschaft dich trotzdem als Fußabtreter benutzt, dann hast du auch irgendwie nicht besonders
viel. Ja, gut, klar, logisch. Ich meine, wie wäre es, wenn wir einfach jeden Menschen gleich behandeln, nur so zur Abwechslung? Männer sind nicht besser als Frauen, das ist nun mal Fakt, nur weil wir ein drittes Standbein haben. Totaler Blödsinn.
Ja. Es ist ja auch nicht so, dass heutzutage die meisten Beschäftigungen irgendwie etwas bräuchten, was die Frauen nicht hätten. Na, also klar, es gibt immer noch Jobs, wo halt der Kerl mit seinen 1,80 Meter und größeren Armen besser geeignet ist, wie auf der Baustelle. Aber die meisten Jobs sind halt nicht dort. Die meisten Jobs sind im Dienstleistungsbereich, im Bürobereich etc. etc. Ne?
Ja, man muss aber auch dazu sagen, dass die ganze Diskussion sowieso ein bisschen dämlich geführt wird. Jetzt, zum Beispiel dieses Chancengleichheitsgesetz, oder wie das heißt, wo man halt eben sagt, naja, Unternehmen müssen halt eine Frauenquote erfüllen und so weiter und so fort. Das führt natürlich dazu, dass gerade der Teil, der gerade männlich oder der männliche Teil, der sein Gehirn wirklich woanders trägt, sich nur daran festbeißt und die eigentlichen Probleme werden gar nicht gesehen. Und sie sind aber da.
Weil man muss mal ehrlich sein, in vielen Betrieben herrscht so die Mentalität, ich bin dein Boss und du bist eine Frau, geh abwaschen. Entschuldigung, ich kenne leider viele solche Betriebe.
Bei so einem Thema kommen bei mir immer so Albtraumfantasien hoch, ja? Ich stelle mir vor, wenn ich ein vollkommen skrupelloser und moralloser Kapitalist wäre, der einfach nur Geld machen würde, scheiß auf alles, ich würde mehr Frauen einstellen. Weil generell, Frauen werden billig bezahlt, billigere Arbeitskräfte.
Na? Gut, dass du nicht so einer bist.
Nee, ich frage mich, warum die das nicht machen. Ist die gesellschaftlichen Strukturen so stark stärker als der Drang nach Geld? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Hä? Na, ich meine, ich würde mehr Frauen einstellen, weil Frauen billigere Arbeitskräfte sind.
Ja, aber auch Frauen haben das, oder sagen wir so, die Zeiten, wo Frau still am Herd stand, sind Gott sei Dank vorbei. Mittlerweile machen sie auch ihren Mund auf.
Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass irgendeine Firma sich groß darum kümmert, ob ihre Leute viel den Mund aufmachen. Klar, in einer Gesellschaft, wo halt die Gewerkschaften stärker wären, aber wir reden hier von Japan, da ist es
ja
eher nicht
so. Ja, aber es gibt dann immer noch die Presse und schlechte Presse ist nicht gut.
Ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so sicher.
Ich habe keine Ahnung, aber der Punkt ist halt, es muss einfach was passieren. In Japan, weltweit. Ne, ja. Muss man mal ganz ehrlich sagen, so ist es auf jeden Fall erstmal Blödsinn. Hinzu kommt, gerade in einer Zeit, wo der Arbeitskräftemangel immer schlimmer wird, sollte man erst recht daran arbeiten, alle Menschen einfach auch im Betrieb gleich zu behandeln. Egal, ob Mann, Frau oder wo er herkommt oder was weiß ich was, ja völlig egal. Weil man ist auf die Menschen angewiesen und jeder Arbeitnehmer, der geht, tut weh. Und in Japan tut er doppelt weh, weil man kriegt nicht mehr so schnell einen neuen. Und das haben wir hier in Deutschland auch langsam so, dieses schnucklige Problem, besonders in einigen Branchen, da merkt man das ja ganz, ganz stark. Und vielleicht sollte man einfach daran arbeiten, das Arbeitsumfeld besser zu machen, dass es den Menschen gefällt. Und wenn einem die Arbeit gefällt, tja, dann arbeitet man auch freiwillig gerne.
Ja,
und dann zeigt man auch Leistung. Das ist immer so das, was, das ist eine Sache, die verstehe ich nicht. Also viele Selbstständige, die ich erkenne, die halt Angestellte haben, denken tatsächlich so dieses, ja, die sollen halt für mich arbeiten, die sind einfach so ein Kostenpunkt für mich, Point. Das finde ich ist ein total falscher Ansatz. Sie sind eben kein Kostenpunkt, sie sind Leute, die eben dafür arbeiten, dass du Geld reinbekommst. Also behandle ich doch die dann auch gut. Hm?
Ja, es ist ja auch von der Wissenschaft her vollkommen eindeutig, klar, dass Motivation etwas ist, das in der Pflicht sowohl vom Arbeitgebenden als auch vom Arbeitnehmenden liegt. Ne? Weil meistens denken die Leute ja, du hast deine Arbeit zu machen. Wie du das hinkriegst, ist dein Feld. Das stimmt aber nicht. Nein, die Arbeit, dass dein Mitarbeiter motiviert ist, dass dein Angestellter motiviert ist, das ist genauso deine Pflicht. Du musst ihm die richtige Arbeit geben, die ihn nicht überfordert, die ihn nicht unterfordert. Und es gibt so viele Faktoren, die da reinsprechen. Und wenn du das nicht machst, dann bist du einfach ein schlechter Arbeitgeber.
Ende Außerdem Gelände. Ist man als Chef nicht automatisch besser. Ja. Das darf man das auch nicht vergessen. Ja. Viele denken das ja und das ist mal totaler Quatsch. Ich meine, es sei denn, man ist bei Sumika, da bin ich bekanntlich der Beste. Ich werde die beiden übrigens hier nach dem Podcast auch wieder in den Keller einsperren, dass sie dann weiter da Wühlmäuse sortieren können. Ne? Das ist klar. Ja. Jetzt habe ich es verraten, verdammt. Aber es ist schon wirklich kurios und man merkt das auch hier gerade in Deutschland. Wir haben ja jetzt mal gerade ein paar Streiks, so ist auch verständlich. Wenn ich jetzt überlege, ich arbeite für einen Konzern, der absolut mies wirtschaftet und man steckt sich dann Boni in die Tasche, da würde ich aber auch sowas von streiken. Und dann lese ich auf der anderen Seite, gerade bei Politikern so, ja, wir müssen das Streikrecht einschränken und so weiter und so fort. Und ich denke mir mal, behandelt doch einfach mal eure Mitarbeiter vernünftig, dann ist das Problem gar nicht da.
Ja, tatsächlich, da bei mir im Kopf kommt da jetzt die Priorität etwas deutlicher raus. Du würdest so viele Probleme lösen, indem du einfach mehr Frauen einstellen würdest, weil das ist eine nicht benutzte, brachliegende Macht an Arbeitskraft, ja, an humanen Ressourcen. Aber es wäre mir doch viel lieber, anstelle von vielen Frauen einzustellen, generell erstmal die Beschäftigungsverhältnisse zu verbessern. Für das Frauen und für Männer. Ja.
Ne, man muss einfach alle, also man darf eine Seite nicht bevorzugen. Man muss einfach alle gleich behandeln. Point. Die gleichen Chancen und die gleichen Aufgaben.
Ja. Fertig. Und mit gleich meinen wir gleich gut und nicht gleich.
Richtig. Ganz genau. So, kommen wir mal nach Toda. In der Stadt gab es im vergangenen Jahr, war das, oder? Ja, genau, im vergangenen Jahr eine Attacke in einer Schule. Da ist ein Lehrer schwer verletzt worden, der versucht hat, den Täter in einem Klassenzimmer aufzuhalten. Und jetzt hat die Schule gesagt, okay, wir müssen was tun und rüstet alle Grund- und Mittelschulen, und zwar jede Klasse in den Grund- und Mittelschulen, mit Netzwerfern aus, die halt eben Amokläufe stoppen sollen. Außerdem werden automatische Schlösser eingeführt.
Okay, ja, das ist nicht unbedingt, das ruft bei mir keine positiven Reaktionen hervor, unbedingt.
Ja, das ist klar, wir reden hier von Aberglauben in Schulen.
Nein, damit bekämpfst du ja nur Symptome. Das ist genauso wie in Amerika, dass man sagt, ja, wir haben jetzt eher ein hochmodernes System, das unsere Schüler im Klassenzimmer einschließt mit Panzertüren. Oder wir haben bewaffnete Lehrer. Ja, toll, das bringt nicht unbedingt viel. Das ändert nicht an der Menge an Amokläufen. Ja?
Ja, das Problem an der ganzen Geschichte ist, ein Amoklauf kannst du nicht verhindern. Also, dass ein Mensch durchdreht, kannst du im Vorfeld generell nicht verhindern. Japan hat ja schon eins der strengsten Waffengesetze der Welt.
Ja.
Also, sprich, in der USA könnte man einfach aus Spaß mal Waffen verbieten. Das wird noch nicht funktionieren. Gerade Konservative sind ja böse dagegen. Man sagt ja lieber mehr Waffen, dann kann man sich schützen, wenn ich das schon höre. Oh, diese Kopfschmerzen. Aber das ist in Japan halt, wie gesagt, nicht möglich. Und in Japan nehmen die Amokläufe tatsächlich zu, besonders übrigens in den U-Bahnen, rund um Tokio vor allen Dingen. Da haben sich ja die Nachrichten in der letzten Zeit wirklich, sind ja exorbitant angestiegen. Und hier muss ich sagen, es ist zumindest mal eine Maßnahme, gerade was die Schulschlösser angeht, also die automatischen Türen, die dann schließen, damit halt eben die Täter nicht mehr einfach so eindringen können oder wenn sie drin sind, dass ja ganz, ganz schnell eben die Klassen zumindest abgesichert werden, damit da halt nichts passiert, weil andere Möglichkeit hat man nicht. Es dauert halt, bis die Polizei da ist, das geht ja auch nicht so schnell und selbst wenn sie da ist, heißt es ja nicht, dass die Schüler automatisch außer Gefahr sind oder eben auch die Lehrer.
Aber also, kommt es denn tatsächlich, also ich meine, ja, wir hatten in der Vergangenheit jetzt, in der kürzlichen Vergangenheit, öfter mal Meldungen gehabt, dass sowas passiert, aber kommt es denn in Schulen tatsächlich so oft vor?
Nein, Gott sei Dank nicht.
Deswegen, also ich meine, ich war eher überrascht, dass man gleich so drastischen Maßnahmen greift dafür, dass es jetzt einmal irgendwie in der Region passiert ist.
Ja, aber es ist halt auch eine werbemäßige Wirkung. Ne? Ja, man sieht, dass was getan wird dafür. Und das ist wahrscheinlich auch wichtig, auch für die örtlichen Politiker. Ne? Und ich muss auch sagen, die Idee mit den Schlössern ist wahrscheinlich weitaus hilfreicher als der Netzwerfer.
Ja, das definitiv.
Ah, ich habe den Werbespot dazu gesehen. Also die Firma hat tatsächlich so ein Produktfilmchen damit gemacht.
Mhm.
Oh, das hat tatsächlich Qualitäten von deutsche Vormittag-Soap-Operas. Also es ist... Produktionsqualität waren wahrscheinlich 2,50 Euro, also es ist...
Ja, mein Gott, das ist ein Werbefilm.
Sehr drollig gemacht, ja, aber...
Naja, aber zumindest man versucht es wenigstens und ich denke mal, also wenn ich jetzt in der Position wäre zu überlegen oder überlegen zu müssen, was zum Teufel kann man da machen, halte ich das eigentlich schon für zielführender, als, über einen Polizisten zu stationieren oder mit Schusswaffen alle auszustatten oder was weiß ich was, dann lieber so.
Es ist schon gut, dass es Maßnahmen gibt. Ja. Japan ist ja sowieso dafür bekannt, dass man auf recht gewaltlose Mittel setzen möchte. Mhm. Es gibt ja auch diese schönen Greifarme, ich weiß nicht, wie sie immer genannt werden, ich vergesse den Namen immer, mit denen ja auch tatsächlich so Amokläufer in der U-Bahn dann überwältigt werden. Also, ja, dass da irgendwie mal geschossen wird von der Polizei, kommt sehr selten tatsächlich vor.
Ja, diese Stangen, die vorne so einen Greifer haben, die sind tatsächlich richtig nützlich. Die Dinger sind tatsächlich kein Unsinn. Da ist definitiv vor allem einiges besser als so ein Netzwerfer.
Das definitiv. So, kommen wir noch ganz schnell zu zwei News. Jetzt machen wir es ganz schnell, denn das Obergericht in Sapporo hat entschieden, dass das Verbot für gleichgeschlechtliche Ehe in Japan gegen die Verfassung verstößt. Und das ist tatsächlich das erste Urteil eines oberen Gerichtes zu dem Fall und setzt die Regierung nochmal ein Stück mehr unter Druck, dass endlich was geändert wird.
Ja, die Welt dreht sich.
Aber es ist nicht tatsächlich, also ja, es ist das erste Gericht von einem andersmal. Ja, es ist zwar das erste Urteil eines größeren weiterführenden Gerichts, aber es ist nicht das erste Urteil an sich. Es gab ja im letzten Jahr gleich mehrere, ich glaube mittlerweile müssten es mit dem von Sapporo 4 sein, ne? Die das Gleiche gesagt haben und es wird so langsam ungemütlich, ne? Wenn selbst
also wohlgemerkt, es geht ja darum, dass es das erste höhere Gericht ist. Das ist halt die Besonderheit dran, ne?
Ja, aber trotzdem, es sind jetzt mittlerweile 4. Das wird langsam wirklich unangenehm, weil es hieß ja immer, wir können das ja mit der Verfassung nicht vereinbaren, wenn wir das machen. Wenn jetzt die Gerichtshöfe sagen, ja, theoretisch schon, weil das, was ihr halt macht, ist gegen die Verfassung, dann dürften langsam der Regierung wirklich die letzten Ausreden ausgehen.
Richtig. Und hinzu kommt, das Gericht stellte nämlich erstmals fest, dass Artikel 24, darum geht es nämlich, so interpretiert werden kann, dass er die Ehe zwischen Personen des gleichen Geschlechtes garantiert. Die Regierung argumentiert ja immerhin dagegen. Nein, es geht nur um heterosexuelle Paare. Auch da natürlich wieder mal die Konservativen, weil die halt Angst davor haben, vor dem traditionellen Ehebild, bla bla bla, so der übliche Blödsinn halt. Hier sagt das Gericht halt klipp und klar, nee Leute, es ist eben nicht so. Und das erhöht schon deutlich den Druck, denn Japan ist immerhin das einzige große Industrieland der G7-Staaten, das trotz des wachsenden Drucks das halt immer noch nicht legalisiert hat. Warum auch immer, ich verstehe es allgemein nicht.
Ja, also ich bin mir zwar nicht 100%ig sicher, ob das stimmt, aber ich könnte schwören darauf, dass wenn ich nachrecherchiere, dass in den allen Gesellschaften, wo das legalisiert wurde, dass die Gesellschaft zuerst so weit war und die Regierung irgendwann hinterhergezogen ist.
Ja.
Das ist einfach ein Standard. Es ist nur echt sowas von eindeutig, dass Japan schon lange so weit ist, aber halt die Regierung total nicht mitkommen.
Also tatsächlich sagen alle Umfragen in den letzten Jahren, die aktuellste ist aus 2023, dass der größte Teil der Gesellschaft sagt, ey, das ist doch überhaupt kein Problem, lass sie doch einfach machen, bums, fertig, aus.
Ich meine, selbst das sehr konservative Griechenland hat es ja jetzt mittlerweile auf die Kette gekriegt.
Ja, ne?
Also, Japan, langsam wird es mir jetzt peinlich, ne?
Das ist eben der Punkt. Hinzu kommt auch die Sache mit der traditionellen Ehe ist so ein Ding. Man sagt halt immer, ja, dann werden weniger Kinder geboren und so weiter und so fort. Das können wir ja nicht machen. In Japan ist nur mittlerweile Fakt, dass immer weniger Leute sagen, hey, wir wollen übrigens heiraten. Traditionelle Familie, das ist gar nicht so unser Ding. Dann, wir haben eine sinkende Geburtenrate, bla, sulz, blub. So, dann sagt man doch, oder warum sagt man nicht einfach, ja, heiratet doch einfach, wie man heiraten wollt. Also solange das im legalen Rahmen ist, wohlgemerkt. Und wenn, dann könnte meinetwegen auch ein Kind adoptieren, dann ist ein Kind weniger in den Kinderheimen und hat wächst halt vernünftig auf und wunderbar, wird geliebt, passt alles. So, bumm. Also man könnte wunderbar damit Probleme lösen, aber nee, man sagt halt, ne, das könnte die traditionelle Familie zerstören. Und in Japan ist es ja auch so, dass ja zum Beispiel Umfragen auch tatsächlich für die Konservativen in der LDP zu dem Thema extra geändert worden ist, damit die Umfrage mehr denen ihrer Meinung entspricht, was schon, finde ich, ein hartes Stück ist.
Ja, es sind aber alte Vogelscheuchen, diese Argumente.
Ja, das natürlich sind immer die gleichen Argumente. Das sind die gleichen dämlichen Argumente. Ich meine, man kann ja gerne Nationalstolz haben. Wünsche ich, ne, warum nicht? Bitte schön. Aber ernsthaft, dann habt ihn für euch. Und nicht, versucht nicht über andere zu bestimmen. Das ist immer so dieses, was ich überhaupt nicht verstehe. Weil, ja, du hast deine Meinung, kannst du gerne auch haben. Aber tu mir einen Gefallen, nerv damit einfach andere nicht. Ich mach's ja auch nicht. Also, außer im Podcast, aber dafür ist er ja da.
Ja, das sind aber so, für viele Leute, die das befürworten, da sind Strukturen da, aus denen die ihre Macht beziehen. Ne?
Mhm.
Es ist halt so, es ist nicht unbedingt so, dass die Macht verlieren würden, wenn jetzt auf einmal gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt wird. Ne? Aber es ändert was an der öffentlichen Sicht auf dieses System. Ne? Weil die legitimieren sich halt damit, ne? Dass die traditionelle Variante das ist, mit dem wir halt groß geworden sind. Und mit wir meine ich halt nicht, dass die Gesellschaft, was die Leute gern verstehen, sondern halt die an der Spitze sind. Ne?
Genau.
Die Köpfe von reichen Familien. Und die Köpfe von reichen Familien sind nicht Frauen, das sind halt die Herren. Ne? Und alle anderen unten drunter, die tun schön das, was sie sagen. Und da ist ihnen halt etwas, was anders ist, ist halt, ja, das ist ihnen halt ein Dorn im Auge.
Ja, das ist so, ich weiß nicht, Angst vor Veränderung, ich habe keine Ahnung. Ich finde es einfach schwachsinnig und ich werde das nie verstehen. Ich verstehe es wohlgemerkt auch in Deutschland nicht. Das hat jetzt nichts mit Japan zu tun. Aber ich verstehe das auch in Deutschland nicht, warum die Leute sich immer so ausspielen. Ich meine, wer sich liebt, der liebt sich. Fertig, bumm, Sache erledigt. Ich meine, ganz ehrlich, ja, ich finde es auch nicht toll, wenn zwei Männer sich knutschen, aber ich muss auch nicht zugucken. Ich kann ja weggucken. Meine Güte, ist doch nicht denen ihr Problem. Fertig, bumm, Sache erledigt. Weißt du, ich raff's einfach nicht. Dass man andere Menschen immer einschränken will, weil die halt irgendwas machen, was man selber nicht gut findet. Das ist doch Blödsinn. Okay. Lassen wir es sonst, ne? Ich meine, ihr kennt ja meine Meinung dazu.
Jo.
So, letztes Thema. Jetzt geht's ganz schnell. In Japan hat die Fangsaison für junge Sandaale begonnen und wurde auch gleich wieder am selben Tag eingestellt. Das Problem ist nämlich, dass
der Teil des Seto-Binnenmeeres, wo die Fische gefangen werden, zu sauber ist und dadurch viel Plankton. Und das sorgt dafür, dass die Population immer weniger wird.
Ui, also ja. Hat man die Notbremse gezogen, damit man nicht durch Überfischung das gleich alles ausrottet, oder?
Genau, man hat tatsächlich sich zusammengesetzt, weil man festgestellt hat, die Fangmenge ist ja nochmal im Gegensatz zum letzten Jahr ordentlich gesunken. Wir hören jetzt hier lieber auf, ansonsten wird das richtig böse. Und dementsprechend wurde halt sehr, sehr wenig gefangen. Hat allerdings auch dafür gesorgt, dass Rekordpreise bezahlt worden sind. Und zwar 25 Kilo Sandale haben dann bei der ersten Auktion gleich 170.000 Yen eingebracht. Das sind so 1.051 Euro. Und das ist der höchste Preis, der bei einer ersten Auktion in einer Saison jemals bezahlt wurde.
Ui, naja. Die Preise für Aale steigen ja grundsätzlich in Japan massiv an, weil
das werden ja auch immer weniger.
Ja, das ist ja ganz interessant. Die Sache mit Aalen ist, dass man die nicht einfach, also gewisse Sorten nicht einfach nachzüchten kann, weil man tatsächlich nicht weiß, wie Aale sich fortpflanzen.
Okay, das geht nicht.
Das hört sich tatsächlich doof an. Deswegen verkaufen die halt die Babyaale, die werden halt in Flüssen und Gewässern am Land praktisch gefangen. Und dann werden die halt groß gezüchtet, aber man weiß nicht, wie man die halt selbstständig züchten kann, weil ja, das ist bis heute irgendwie ein riesiges Rätsel in der Biologie. Sehr kurios, aber ist anscheinend so. Deswegen ist das so schwierig.
Tatsächlich, ja. Sandale sind übrigens besonders in der Region Kansai sehr beliebt. Da werden sie so mit Sojasauce, Zucker und Mirin gekocht und dann halt verkauft. Sind wahnsinnig beliebt, aber die Fangmenge schrumpft halt seit Jahren.
Leider lernt Japan ja aus sowas nicht. Also wir sehen es ja an den anderen Fangbeständen von Fischen, dass das denen ziemlich egal ist, dass das alles, naja.
Ja, leider Gottes ein weltweites Phänomen. Oh. Wir werden es noch erleben, dass das nichts mehr ist mit Essen aus dem Meer, mit Meeresfrüchten.
Naja, es ist ja nicht nur das. Ne? Ich meine, wir haben da so einen Klimawandel, gegen den ja auch nichts getan wird. Ich meine, wie war das doch letzte Woche? Hey, Europa heizt sich übrigens am stärksten auf. 10 Minuten später las man auf X von irgendeinem CDU-Dulli. Ach, den Klimawandel kann man ignorieren. Ah ja. Gut, soviel zum Thema. Ja, wir gehen halt grinsend runter. Aber der Vorteil ist, ich bin schon alt, ich werde das nicht mehr so richtig miterleben.
Ich glaube, du erlebst es doch mit. Ach, wir werden das sehen.
Raubt mir nicht noch die letzte Hoffnung. Oh Gott. Nee, komm, fangen wir nicht mit dem Klimawandel an. Das Thema würde jetzt hier, glaube ich, zu viel Depression einbringen, weil man macht einfach nichts gegen. Und man macht halt da auch nichts gegen. Und es ist ja bekannt, dass eben die Binnenmeere in Japan dezente Probleme haben. Von daher, ja. Aber es wird halt nichts gemacht. So, liebe Leute, damit sind wir dann durch für heute. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt oder teilt den Podcast oder. Wenn ihr Fragen etc. und so weiter habt, in der Podcast-Beschreibung findet ihr eine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns jederzeit anschreiben. Manchmal antworten wir übrigens auch. Ansonsten, über alles, was wir gesprochen haben, findet ihr noch ausführliche Informationen ebenfalls in der Podcast-Beschreibung. Da haben wir jeden Artikel verlinkt. Wenn ihr weitere Sachen aus Japan lesen wollt, dann kommt auf sumikai.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.